Grüß Sie, mein Gast heute ist Toni Lauerer. Warum ist gerade die Weihnachtszeit für Humorschaffende sowas wie eine Hochsaison?
Das ist eine gute Frage, weil Weihnachten in Wirklichkeit, zumindest meine Erfahrung, ganz anders ist, als es sich die meisten wünschen. Aber wahrscheinlich ist das Kopfkino, da macht man dann die Augen zu und sagt man, ein Schnee wäre runterfällt, was selten ist. Man sagt leuchtende Kinderaugen und so weiter. Und das ist auch gut so, dass man das so im Kopf sagt. Aber in Wirklichkeit, habe ich festgestellt, ist nicht so.
Die Fallhöhe ist es einfach.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Toni Lauerer, Standesbeamter und Kabarettist.
Wenn soweit alles fertig ist, am 23. freuen wir uns natürlich über den Besuch. Ja, Standesbeamter und Kabarettist, als Kabarettist, also Hauptsaison, mehr oder weniger. Wie viele Bücher, Weihnachtsbücher?
Also insgesamt habe ich 20 Bücher geschrieben und davon sind 4 Weihnachts- und Winterbücher.
Ja, und auch entsprechende Programme natürlich und Auftritte. Wie ist es in dem Hauptberuf, in dem eigentlichen, als Standesbeamter? Da ist dann möglicherweise um die Zeit aber weniger los, weil so Kirchenaustritte, so kurz vor Weihnachten, Hochzeiten, gibt es wahrscheinlich weniger, oder?
Also Kirchenaustritte haben ja Saison, ist klar. Immer momentan. Und Trauungen gibt es tatsächlich noch die sagen, Moment einmal, wenn wir im Dezember heiraten, dann werden wir steuerlicher so behandelt, als hätten wir schon im Januar geheiratet, sparen wir uns ein Haufen Geld und die Hochzeitsreise ist finanziert und darum gibt es tatsächlich etliche, die im Dezember heiraten.
Ach so? Ja. Das hat mir vorher keiner gesagt.
Du sagst
das,
ja,
wenn ich so läuft's. Wenn ich das gewusst hätte. Aha, und die Kirchenaustritte, da merkt man keine saisonale Häufung vor, kurz vor dem Fest oder nein?
Nein, geht so gleichmäßig dahin mit deutlich höherer Schlagzahl als vor, sage ich mal, 10 Jahren.
Mhm. Macht inzwischen mehr Arbeit als die Hochzeiten wahrscheinlich im Standesamt in Furt im Wald.
Richtig, und nicht nur da.
Okay, na, wunderbar. Jetzt haben wir also den Kabarettisten, jetzt haben wir den Standesbeamten. Wie ist es als Privatmensch? Wie wichtig ist da Weihnachten?
Sehr wichtig aus einem Grund schon einmal, weil das wirklich auch für mich jetzt eine Zeit ist, wo ich mal durchschnaufen kann. Ein paar Tage Urlaub vom Rathaus und es ist für mich fast schon Schwur. Seit Jahren zwischen 20. Dezember und ungefähr 15. Januar wird nichts gemacht. Kein Auftritt und gar nichts. Ich meine, so sagen, wenn wir heute machen, gut, am 23., das ist jetzt kein Auftritt, das macht Spaß, da sitzt im Studio herin und ratscht ein
bisschen. Moment! Das ist kein Auftritt, das macht Spaß?
Auftritte machen auch Spaß. Ich bin eine Rampensau, sagen Sie immer, ich bin sehr gerne auf der Bühne. Mhm. Also sowas natürlich gerne. Aber ich sage jetzt einmal, große Hallen mit Live-Programm. Ich habe beendet mein Programm, mein Weihnachtsprogramm. Am 8. Dezember war ich da in München auf der Ibelbühne. Mhm. Ausverkauft war, haben wir einen riesen Gaudi gehabt. Und dann geht es wieder weiter am 17. Januar.
Aha.
Starnberg.
Also Auszeit dann tatsächlich auch im echten
Auszeit
Leben.
Auszeit brauchst du aber auch, du musst einmal durchschnaufen.
Ja. Das mit dem Wichtigen, was man nicht ganz so wichtig vielleicht nehmen sollte, oder wie es vorher geheißen hat, die Fallhöhe, die im Augenblick halt so ist, weil halt alle Leute das alles so wichtig nehmen. Wäre das Geheimnis Ihres Erfolgs?
Das stimmt eigentlich. Das ist zumindest eines der Geheimnisse des Erfolgs, wenn ein Kabarettist gut ankommt, und das tue ich momentan Gott sei Dank scheinbar, den Wahnsinn, der zwischen, sage ich mal, der öffentlichen Vorstellung und der Realität besteht, den muss dann als Kabarettist herausarbeiten und natürlich übertreiben.
Und das mit dem Erfolg ist nicht übertrieben zum Beispiel, sondern, also nur um es nochmal zu sagen, als 20 Bücher, 1 Million Exemplare verkauft, aber die Zahl ist auch schon wieder älter wahrscheinlich.
Stimmt, wir haben schon drüber, also wir haben schon deutlich über 1 Million Bücher verkauft. Das, ich kann es immer gar nicht glauben. Ich habe manchmal immer noch den Eindruck, wirklich, das darf man mir glauben, irgendwann werde ich wach und dann habe ich das alles dran. Das ist wirklich wie ein Traum, was ich da lebe momentan, dass die Leute das so gefällt. Und zwar vom Enkel bis zur Oma, das ist das, was mich so
der
freut.
Der meistverkaufte Autor Ostbayerns?
Ja.
Nebenbei auch noch, aber das ist ja schon lange her, auch schon wieder noch ein Rekord. 21 Jahre lang, jeden Tag eine Folge einer Radioserie. Das ist auch, also hat es deutschlandweit, glaube ich, nie gegeben. Und es wirkt alles immer so mühelos. Ist auch Quälerei dabei?
Sehr, 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 sehr selten. Also das ist jetzt eine Plattitüde und das wird oft gesagt, aber es ist tatsächlich so, wenn du etwas mit Freude machst, dann kannst du sehr, sehr, sehr viel machen. Also, und wenn dir etwas nicht gefreut, dann sagst du nach 100 Stunden schon, jetzt kennst du mich kreuzweise. Aber es macht einen Spaß, auf der Bühne zu stehen. Es macht einen Riesenspaß für mich, Bücher zu schreiben, Theaterstücke zu schreiben. Ich sitze dann in meinem Büro und mache die Augen zu und denke mir dann, aha, da steht der Schrank, da steht der Kanapé, jetzt kommt der da einer, der schaut so aus. Ich liebe das.
Aber wenn man ich meine, es ist eine Frage vom Druck. Also wenn es ein Auftritt ist, den hat man geübt. Also das Programm kann man ja dann irgendwann mal.
Ja.
Und wenn man schreibt, schreibt man halt, wie es kommt. Nur wenn man den Druck hat, wie jetzt eben 21 Jahre, es war bei einem Kollegen von Bayern 1, jeden Tag sich da, muss eine Geschichte kommen. Das muss einen doch wahnsinnig machen irgendwann mal.
Also wahnsinnig macht es dir nicht, aber es stimmt, es gibt bestimmte Tage, da tust du dich hart, einen Gag zu machen. Da ist was passiert, vom Erdbeben angefangen über Hochwasser, irgendwas. Und da, das stimmt, da artet es fast in eine Qual aus, dass du in der Früh hinsetzt, vor das Mikrofon daheim und quetscht da dann doch irgendwas Humorvolles raus, was nicht zu übertrieben nasch sein soll, wenn irgendwas passiert ist. Da kann es zur Qual werden, ja. Manchmal ist es eine große Freude, wenn irgendein Politiker oder ein Star einen Schmarrn erzählt und ich darf es kommentieren.
Das Zuhause ist eben in Vor dem Wald auch, wo das Standesamt auch steht, wo wobei ich habe gelernt, nicht hauptamtlich Standesbeamt, sondern Leiter des Ordnungsamts.
Naja, gut informiert, das stimmt, ja.
Das also klingt, mein offizieller noch Titel klingt noch viel bedrohlicher.
Amtsleiter ist mein offizieller Titel vom Ordnungsamt, bin aber auch der Standesbeamte der Stadt Vor dem Wald und ich sage lieber Standesbeamter, weil ich finde, das klingt sympathischer als Ordnungsamt.
Auf alle Fälle. Gibt es denn sowas wie ein, weil das zieht sich ja auch durch, auch die Mundart zieht sich ja durch alle Geschichten, ob das Grimms Märchen sind oder jetzt eben alle Jahre Zwieder. Gibt es sowas wie einen spezifischen Oberpfälzer Humor?
Eher nicht. Ich glaube aber, dass es sowas gibt wie einen bayerischen Humor. Das glaube ich schon. Es gibt in Bayern bestimmte Sachverhalte und bestimmte Ausdrücke. Da lacht ein Preis, jetzt sehr liebevoll gemeint, da lacht der Preis nicht drüber und umgekehrt. Also ich beziehe es auf Bayern. Oberpfalz, ich bin ja selber einer, darum darf ich das sagen, habe ich festgestellt, der Oberpfälzer lacht lange nicht, aber er hat einen Humor. Also Beispiel, ich habe einmal einen Auftritt gehabt in der nördlichen Oberpfalz und dann ist ein Mann in der ersten Reihe gesessen, ich sage jetzt gar nicht, wo das war, in einer Stadthalle und hat während der ganzen ersten Halbzeit meines Auftritts keine Miene verzogen. Und haben wir gedacht, ja, hat er Schmerzen oder gefällt es ihm jetzt gar nicht, was ich sage. Und in der Halbzeit, wirklich wahr, da tue ich mir Bücher signieren oder Autogramme geben, kommt er her zu mir, haut mich auf die Schulter und sagt, also Toni, also habe ich mein ganzes Leben noch nie gelacht. Aber denk, ja, Wahnsinn. Und dann hat seine Frau entschuldigend zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Laura, mein Mann lacht nach innen.
So ist es. Hervorragend. Ein Tag vor Heiligabend, 1:1, der Talk heute mit Toni Lauerer. Toni, der Countdown läuft. Welche ersten Weihnachtserinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit in den 60er Jahren in der Oberpfalz?
Sehr konkrete, wirklich sehr konkrete. Ich fange mal ganz anders an, ich fange mit dem Nikolaus an. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und wir haben ein Haustier gehabt, da war Glas und dazwischendurch so Holz. Leisten. Und der Nikolaus ist immer gekommen und hat mit einer richtigen Kette, wo Tiere angehängt sind, an das Glas kaut. Und diesen Ton, den höre ich heute noch. Wenn der Nikolaus kommt und meine Schwester und die sind mal drin gesessen, jetzt kommt er.
Jetzt brauchen wir schon Übersetzung. Glas?
Glas.
Ein Glas.
Glas, ja, genau. Ja,
ich kenn's vom Essen, aber wenn der
Glas.
Wenn der mit der Kette gegen, gibt's einen Reiberdatsch. Aber wurscht, okay.
Genau. Jetzt Glas hat, das höre ich heute noch. Und Christkindl, Heiligabend, das war auch immer das Gleiche. Christbaum in der Stumm, Wohnzimmer, Esszimmer hat man damals noch nicht gehabt. Der war stumm und im anderen Raum hat man geschlafen und eins war Küche. Und da ist der Christbaum gestanden und drunter haben die Backerln gestanden und dann haben wir die auspackt und die Geschenke waren da also im Vergleich zu heute äußerst bescheiden, aber wir haben eine Riesenfreude gehabt.
In Vor dem Wald eben auch schon, an der tschechischen Grenze.
In Vor dem Wald, auf einem kleinen Bauernhof.
Grenze. Genau. Das war, als Sie Kind waren, war das eher so das Ende der Welt, oder? Qua eiserner Vorhang.
Das stimmt.
War das jemals ein Thema oder einfach selbstverständlich damals? Da hört es halt auf, da geht es halt nicht weiter.
Dass wir mir an einer politischen Nahtstelle der ganzen Welt leben, das haben wir überhaupt nicht geschnallt, also das haben wir nicht mitgekriegt. Ich sage es jetzt einmal auf Oberpfälzerisch, das war es bei ihm, Böhmen, und das war bei mir, und da war Grenze, da hat man nicht umgedärft, sonst wird man da erschossen, so ist uns das immer gesagt worden, als Kinder hat er ja teilweise auch gestimmt, und das war's schon. Also wir haben da nicht gesagt, du, hahaha, der Feind ist uns gegenüber, das ist ganz normal gewesen.
Ganz normal, ja. Kommt der Humor eher vom Vater oder eher von der Mutter?
Sehr gemischt, also der trockene Humor kommt vom Vater. Und die Gabe, formulieren zu können, schreiben zu können, stammt von der Mutter. Kurz Beispiel, mein Vater hat unheimlich gern Schafkopf gespielt. Und die waren zu viert und haben Schafkopf und da haben drei oder vier haben bloß zugeschaut.
Das geht schon.
Um Laura Toni, weil mein Vater hat auch Anton geheißen, um Laura Toni seine dummen Kommentare anzuhören. Also das habe ich vererben. Einfach trocken einmal was reinhauen und in die Runde. Aber gern formulieren, gern schreiben, das hat die Mama gern gemacht.
Und so zieht sich das von klein aus durch. Also da gibt es ein Zeugniszitat, Toni ist stets guter Dinge.
Wo haben Sie denn
manchmal das sogar zu guter.
Das stimmt, ja. Genau. Also ich habe immer gern Witze gemacht in der Schule und immer wenn sie ein Gedicht braucht haben über einen Mitschüler oder eine Geschichte über einen Lehrer, dann hat es immer damals schon geheißen, Donny, mach was.
Also der Pausenclown.
Der Pausenclown, ja, kann man sagen. Wobei, mal ehrlich sagen, in Deutsch war ich einer der Kings in der Klasse, in Mathe und Physik war ich eher der Idiot.
Mhm. Über die Jugend in den 70er Jahren gibt es auch ein Buch, eins von den vielen. Das heißt dann Blume, Bulli, Bums, Kopfsemmel.
Genau.
Genau. Jetzt das letzte oder eins der letzten Bücher geht über Ihr Alter jenseits der 60. In welcher Zeit gibt es mehr zum Lachen oder hat es mehr zum Lachen gegeben?
Es gibt zu allen Zeiten was zu lachen. Ich habe das ganz große Glück, dass ich meine kompletten Lebensabschnitte humorvoll, kabarettistisch aufbereiten habe können. Also, wenn ich noch ganz jung war, habe ich über den verzweifelten Burschen geschrieben, der am Tanz fährt jeden Samstag und auf der Suche nach der Prinzessin und er findet sie nicht. Autobiografisch teilweise. Dann Heirat, kleine Kinder, dann habe ich kabarettistisch verarbeitet, wie das ist, wenn man Babys hat, die in der Nacht schreien oder die einen blamieren, wenn sie irgendwas sagen bei einem Verwandtschaftsbesuch. Dann das Berufliche und jetzt bin ich im Rentenalter. Und jetzt kann ich mich über das lustig machen.
Also Hauptsache über sich selber.
Hauptsache über sich selber. Egal. Die Erfahrung habe ich sowieso gemacht. Wenn es dich selber verarscht, das gefällt dir leid.
Mhm. Mehr als jetzt zum Beispiel auf irgendwelche Politiker reinzuhauen. Das könnte man ja, aber da machen ja auch viele.
Machen auch viele und die können es auch. Wurde mir auch schon sehr oft angeboten für Bockbieranstiche über irgendwelche Feste oder Wahlkampfveranstaltungen. Habe ich kategorisch abgelehnt, weil ich sage, Leute, die sich für unseren Staat, für unsere Gesellschaft engagieren, die hauen ungern in die Pfanne. Mhm. Natürlich weiß ich, dass nicht alle Politiker Götter und Engel sind, das ist mir auch klar. Aber politisches Kabarett kennen andere besser.
Wie war denn der Lebensplan nach dem Abi? Also erstmal noch mal kurz gefragt, was haben der Vater außer Schafkopf spielen, was hat er noch gemacht?
Kleine Landwirtschaft haben wir gehabt.
Landwirtschaft,
also
genau.
Erwerbslandwirt, wie sie schon heißt, ja, genau. Und nach dem Abi, vorm Abi, sage ich mal, 15, 16 Jahre, da war mein Lebenstraum der vieler Baumer aus der Oberpfalz, Rockstar zu werden und Plüschbären und sonstige Utensilien fliegen auf die Bühne und alle Frauen und Mädchen sagen, du bist der Schönste.
Mhm. Woran hat es gescheitert?
Erstens, dass ich nicht der Schönste war und zweitens, dass ich kein Instrument spielen habe können.
Das ist blöd.
Ja, schon blöd, ja. Weil wenn wir dann Rockstar werden. Ne?
Ja, das ist blöd. Okay, und dann nach dem Abi?
Aber dann, wie ich dann Deutsch-Leistungskurs gehabt habe im Gymnasium und wie ich dann gute Noten gehabt habe, dann habe ich mir gedacht, kannst Schriftsteller werden. Wirklich wahr. Mhm. Germanistik haben wir zuerst gedacht, Lehrer vielleicht, aber Schriftsteller war auch nicht schlecht. Und das habe ich dann so im Kopf immer verfolgt und habe dann am Stammtisch Geschichten erzählt oder Gedichte vorgelesen und meine Kumpeln haben gesagt, du kannst da mal auftreten. Wie man halt ist als Oberpfälzer Bauernbau, habe ich gesagt, das geht nicht, ich kann nicht vor fremde Leute. Nein, halt kann ich nicht. Dann haben die für mich einen Termin ausgemacht in Ringsburg damals in einer Studentenkneipe und haben gesagt, wir kommen rein, der ist gut drauf. Dann hat der Wirt gesagt, wenn er nichts kostet, soll er kommen. Das war in Ringsburg 1981 am 13. Oktober.
Mhm.
Und da waren für mich die unvorstellbare Zahl von 49 zahlenden Zuhörern da.
Mhm.
Haben wir gedacht, jetzt bin ich ja stark, 49 Leute. Und dann habe ich da meine Geschichten erzählt und die haben gelacht und zwei, drei
Aber es war völlig unvorbereitet.
Völlig unvorbereitet. Ich hab schon so ein Repertoire gehabt von so Geschichten, die ich am Stammtisch erzählt habe. Und die habe ich halt dann zum Besten gegeben. Und dann haben die gelacht und zwei, drei waren dabei, die haben gesagt, sie haben Vereinsvorsitzende, zu uns muss da kommen. So ist es so gegangen.
Aber interessant, dass Sie jetzt bei der Frage nach dem Beruf sofort wieder beim Auftritt sind und beim Kabarettisten. Weil eigentlich, also der Beruf ist doch Verwaltungsbeamter.
Das ist der Beruf. Also warum ich Verwaltungsbeamter geworden bin, das ist eigentlich fast beschämend, bei uns im Gymnasium, im Kollegstufenzimmer, sind Zettel gelegen, so blau, ich weiß nicht noch, blau waren es, dass der Freistaat Bayern sucht gehobene Beamte für die innere für die gehobene innere Verwaltung, so hat es geheißen. Und dann ist dort, haben wir gedacht, Beamter. Und dann steht da, Anfangsgehalt, weiß ich heute noch, 996 D-Mark monatlich. Mhm. Haben wir gedacht, ja, dann bist du Millionär. Und dann habe ich jetzt so einen Zettel genommen, habe ihn ausgefüllt und habe den da hingeschickt. Dann bin ich zu einem Auswahltest eingeladen worden und so bin ich Beamter geworden.
Toll.
Wahnsinn.
Für die 900 Mark, das ist so.
Millionär bin ich zwar nicht geworden, aber habe es nie bereut.
Und wann ist die Frau dazugekommen? Auf welcher Station?
Die ist dazugekommen, wie es gerade ein bisschen so losgegangen ist mit den Auftritten 1900. Jetzt darf ich nichts falsch sagen.
Oh, die Frau hat zu alt. Okay.
Anfang der 80er, also keiner da, aber 1985.
Okay.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Toni Lauerer bringt Brautpaare zum Lachen.
und Radiomoderatoren. Gerade noch umschifft, gell? Das hätte gemein werden können. Und das,
gefährliche Frage.
So kurz vorm Fest. Es gibt so Situationen, da kann man auch nichts richtig machen als Mann. Man kennt Win-Win-Situationen, aber es sind so Lose-Lose-Situationen.
Und ich glaube, diese Eigenschaft haben nur Männer, die nichts richtig machen können. Frauen können nichts falsch machen fast.
Ich finde auch, wir sollten eine Selbsthilfegruppe. Das, ja, genau. Das wäre möglicherweise.
Stefan, wir haben uns gerade geeinigt. Gell? Wir haben den gleichen Musikgeschmack, Billy Joel und was wir gehört haben. Ich bin der Toni.
Ich bin der Stefan.
Alles klar.
Und schwer beeindruckt. Also, bringt Brautpaare zum Lachen, hat es gerade geheißen. Ist es so? Ist dann eine Trauung beim Lauerer, Toni, ist das dann gleichzeitig auch ein Kabarettauftritt?
Kabarettauftritt ist nicht, aber angeblich sind meine Trauansprachen sehr wohltuend und sehr nicht beamtenmäßig.
Aber eigentlich wird ja mehr geweint auch auf Hochzeiten, oder?
Schon erlebt. Also, weißt du was? Die heftigsten Tränen kommen von Männern.
Na.
Ich habe Bräutigame erlebt. Sagt man Bräutigame? Ja, Bräutigame.
Normalerweise kommt er nur einzeln vor, aber.
Männer, die heiraten, habe ich erlebt, dass die 3-4 Tempotaschen nicht gebraucht haben und die Braut hat dann ganz verstohlen ihm immer eins gegeben. Das ist unglaublich. Also, und Männer, in einer kleinen Stadt kennt man sie ja, wo ich herkomme, vor dem Wald, wir haben ungefähr 10.000 Einwohner, Männer, wo du das nie erwartest. Mhm. Wir in Ostbayern sagen wir richtige Binkern. Sagt er das was? Richtige
Binkern sagt mir gar nichts.
Das ist der harte Teil von einem Holz, da sagt man Binkern. Mhm. Und das sagt man bei uns auch zu bestimmten Männern, die also ein bisschen so grob sind. Und da habe ich Leute erlebt, also Männer erlebt, die haben geweint.
Gibt es denn auch Leute, die vielleicht auch gezielt sagen, na also vom Lauerer, von dem Luftikus, da lasse ich mich garantiert nicht trauen.
Ob es die gibt, weiß ich nicht. Gesagt hat man es noch keiner. Im Gegenteil, es kommen viele Brautpaare von auswärts, die mit Furtimwald überhaupt nichts zu tun haben, den wir aber natürlich vom Bayerischen Rundfunk kennen und manchmal auch vom Fernsehen, die sagen, ah, der soll uns trauen. Und das freut mich auch sehr.
Darf man das?
Ja.
Außerhalb vom Sprengel?
Jetzt kann ich mal so richtig dienstlich schlau daherreden. Man kann in Deutschland überall heiraten, in ganz Deutschland. Mhm. Man muss nur die Anmeldung der Eheschließung, früher hat man gesagt, das Aufgebot bestellen, da wo man wohnt. Aber nicht jeder deutsche Standesbeamte darf überall trauen. Also wer bei von mir getraut werden will, der muss in Furt im Wald heiraten. Ich bin bestellt für Furt im Wald und sonst für nichts.
Und wie lange ist die Warteliste?
Gut, wir haben nicht so viele Trauungen. Ich darf mal sagen, innerhalb von 4 Wochen kriegen wir das hin.
Ja gut, ich habe jetzt gerade keinen direkten Bedarf, aber es ist gut, das mal so ungefähr jedenfalls zu wissen. Genau. Furt im Wald, ja, Kindheit jetzt wieder, aber zwischendurch gab es eine Station nach dem Studium in den 80ern, 2 Jahre München.
Ja.
Warum hat das nicht geklappt?
Das sind die großen Rätsel der bayerischen Ministerialbürokratie. Wie ich angefangen habe als Beamtenanwärter, so heißt das, haben wir zu einem Gespräch geladen worden, wir ganzen Anwärter, wenn wir dann fertig sind und wenn wir bestehen, das Examen, wo wir eingesetzt werden wollen. Dann habe ich gesagt, also natürlich heimatnah, der Oberpfälzer hängt an der Scholle, Landratsamt Kam war toll oder wenn dann Regierung Rengspruch auch noch. Aber wenn es Oberpfalz nicht ist, dann bitte ein Gebirgslandratsamt. Also Garmisch war schön oder Rosenheim, wo ich Bergsee. Wenn es geht, nicht München. Und das hat sich orientiert, dass ich so gesagt habe, ich bin dann nach München gekommen. Es war unglaublich. Dann haben wir uns beim Personalchef damals vorstellen müssen, wir Junge. Und dann habe ich, war auch verblüffend, das würde ich nie vergessen, habe ich bloß gesagt, grüß Gott. Dann sagt der, Oberpfälzer, Sie bleiben uns ja sowieso nicht. Ihr wollt es auch wieder heim, habe ich gesagt, da haben Sie recht.
Liegt nicht daran, dass vielleicht zu groß war auch München? Oder warum wieder zurück? Ich meine, jetzt gerade, wenn man dann parallel eben anfängt, auch lustig zu sein, auch halbberuflich lustig zu sein, dann Bücher und so weiter, so losgeht, ist natürlich so eine Großstadt als Ausgangsbasis auch nicht verkehrt.
Das stimmt. Es war eine ganz schöne Zeit in München. Ich habe damals im Westend gewohnt, in der Astalerstraße, weiß ich noch. Und jung, gar nicht schlecht verdient, ungebunden. Wir waren dann Kollegen, Kumpeln. Wir haben die Zeit sehr genossen. Wenn ich gewusst hätte, dass sich das Kabarettistische dermaßen positiv sich entwickelt, dann hätte man vielleicht sogar überlebt, in München zu bleiben, überlegt, weil da bist du natürlich an der Quelle. Da hast du, damals hat man es nicht kennt, das Wort Netzwerk. Da hast du Connections gehabt, aber ich habe nie glaubt, dass sich das dermaßen entwickelt und wollte wieder heim.
Aber es ist ja dann bald losgegangen. Also tägliches Radio kam dann später ab 2001. Später. Aber, genau. Aber die Bücher, die Auftritte, der Erfolg. Naja, Verwaltungsbeamter, gut, die 935 Mark, waren es die oder warum?
996, das ist 60 Mark mehr.
Entschuldigung.
Genau.
Das war dann nach der ersten Beförderung. Nein, ja. War das eine Angst, dann irgendwann mal zu springen, ganz zu springen, dass man sich nicht ganz der Unterhaltung dann verschrieben hat?
Richtig, Angst und im Nachhinein zu Recht Einwirken der Frau, die gesagt hat, wenn es dir Spaß macht, ist schön, aber einen Beruf schmeißen, hohes Risiko. Wir haben dann Kinder gehabt, kleine Kinder, und die hat gesagt, wenn was ist, und da hat es recht gehabt, wenn was ist mit dir, und bist Beamter, das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du freier Künstler bist. Und ich habe dann Gott sei Dank immer extrem verständnisvolle Chefs und Chefinnen gehabt, die gesagt haben, Toni oder Herr Laura, wenn sie am Wochenende Auftritt haben, machen sie das, super, wenn sie das machen oder wenn du das machst. Und wenn unter der Woche mal was ist, wenn sie ins Funkhaus muss nach München, wie ich damals schön Ringspruch war, gearbeitet habe oder im Furt im Wald, dann vor, die Überstunden, die Stunden kannst du wieder reinholen und dann hat es eigentlich immer passt.
Das heißt, es ist auch nicht Teilzeit, obwohl man im Furt.
Nein, ich habe dann mal eine Phase drin gehabt, da hatte ich mal sagen, zwischen 35 und knapp 50 Jahren, da bin ich auf Teilzeit gegangen. Da habe ich auch unheimlich viele Auftritte gemacht, wo es dann fast schon an Gesundheit gegangen ist, Blutdruckprobleme und so weiter. Da habe ich dann Bremse reinhaben müssen. Ich habe dann im Jahr teilweise 120 Auftritte gehabt und gearbeitet. Also, genau.
Okay.
Aber man meint ja mit 35, mir wirft nichts. Sowieso nicht. Aber wie gesagt, immer alles richtig gemacht und jetzt im Nachhinein hat Frau recht gehabt.
Und jetzt ist wieder Vollzeit tatsächlich
auch. Genau.
Und der Ruhm reicht also knapp über die Grenzen des Bayerischen Rundfunks, dir, also knapp hinaus. Wie kommt es in New York, in der Zeitung, in Australien, die Texte vom Laura, wie geht es?
Das ist unglaublich. Ich habe mehrere Fans in den USA, das weiß ich, also Kinder oder Enkel deutscher Auswanderer. Und einer aus Chicago, der ist totaler Fan, der hat alle Bücher von mir, ich muss ihm immer alles schicken. Und der hat Connections zu der New Yorker Staatszeitung, glaube ich, hat die geheißen damals, die Zeitung, und hat gesagt, darf ich einmal, hat mich mal angerufen, der redet nur bayerisch, darf ich einmal einen Text hinschicken zu denen da auf New York.
Also es ist eine Zeitung für Einwanderer,
für Kinder, Einwanderer, auch auf Auflage Deutsch. 300.000, so eine Wochenzeitung, genau. Und dann hat er einen Text hingeschickt, irgendeine Geschichte von mir, und dann hat er gesagt, unheimlich gut angekommen bei den Leuten, die wollen mehr lesen. Und dann bin ich da gute Zeit lang jede Woche in New York in einer Zeitung drin gestanden. Und in Australien, das war der Leitner, ein Herr Leitner, aber wir haben uns gleich geduzt, der hat mich einmal angerufen, dann hat er gesagt, Toni, jetzt muss ich da was sagen. Die haben mir eine CD geschickt von dir. Ich bin vor 50 Jahren von Ringspruch ausgewandert auf Melbourne. Und dann habe ich die gehört, hat er gesagt, und du redest da so, wenn wir mir vor 50 Jahren geredet haben. Ich habe gewarnt vor Freude. Und bei einer Bayern-Sommerreise in Vilshofen, glaube ich, klopft mir ein älterer Herr auf die Schulter auf und sagt, Servus, Toni. Sage ich, ja, grüß Gott, weiß ich nicht. Wer sind Sie? Sagt er, ich bin der Leitner von Melbourne. War er in Bayern daheim wieder einmal und ist auf einen Auftritt zu mir gegangen.
Also wenn man einen weinenden Australier sieht und trifft, dann kann es am Toni Lauerer
möglich sein. Genau, der heißt Leitner. Ja. Ja, genau.
So, und jetzt also mit dem Alter schaust zurück und sagst, also die Entscheidung war richtig.
Die Entscheidung war richtig.
So ganz nur auf Unterhaltung gesetzt zu haben. Das aktuelle Programm beschäftigt sich ja auch mit dem Älterwerden, aber du stellst fest, älter werden nur die anderen. So heißt das Programm. Woran merkst du das, dass älter nur die anderen werden?
Ich merke es an meinem Umfeld, das ist ja logischerweise, die näheren Bekannten und Verwandten und Freunde sind ungefähr mein Alter, kennt man aus der Schule und sonst woher. Und das großes Wehklagen und Jammern herrscht, ich sage es jetzt einmal ganz brutal, zum Beispiel 5-mal in der Nacht muss ich bisseln. Großes Thema. Oder früher bin ich 3 Stunden Radl gefahren und habe nicht einmal noch geschwitzt. Jetzt fahre ich eine halbe Stunde und habe Herzklopfen und Schweißausbrüche. Also ein große Skepsis. Oh, jetzt kann ich nicht mehr, wie ich früher ein Kind habe. Und ich versuche mich da rauszuhalten aus der Jammerei. Und darum sage ich, älter werden die anderen. Natürlich. Ich muss nicht in der Nacht 5-mal bisseln, aber natürlich ist nicht mehr alles, wie es vor 30 Jahren war. Aber so viel Grund zum Jammern besteht auch nicht.
Und das liegt, glaube ich, auch weniger an dir, sondern es ist die manipulieren die Berge, habe ich gelesen, dass du in deinem Programm sagst.
Das stimmt. Ja, schau, du bist da top informiert. In meinem Programm kommt zum Beispiel der Satz vor, ist einer das schon aufgefallen, der Arber, das ist ein ganz komischer Berg, der wird immer steiler. Also, ich glaube, das liegt an der Erdplattenverschiebung, weil da stößen 3 Platten zusammen, die niederbayerische, die oberpfälzerische und die böhmische. Und darum wird der immer steiler. Umso älter ich werde, umso steiler wird der Arber. Das ist ein Satz aus meinem neuen Programm.
Von Toni Lauerer.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Toni Lauerer. Alle Jahre Zwieder.
So heißt das aktuelle Buch, Vergnügliche Weihnachtsgeschichten sind drin. Weißt du, welche von den Geschichten so auf Weihnachtsfeiern am besten oder besonders gut ankommen?
Also es gibt eine Geschichte, es ist angeblich die im Internet am meist verbreitetste Weihnachtsgeschichte oder Adventsgeschichte, ich weiß nicht wie viel tausendmal, die steht aber nicht im neuen Buch, die steht in einem anderen Weihnachtsbuch von mir, das ist der Abfent, mit PF geschrieben, Abfent.
Abfent.
Da beschreibt der Bau, Oberpfälzer Bau, das Krippertl daheim, was da alles drin ist, der heilige Batman und das Dinosaurier.
Hat der Polt das bei dir geklaut mit dem Abfent? Der hat da auch einen Abfent.
Ich weiß nicht, ob der Polt das eher gesagt hat, aber das Krippertl, das ist für mich. Mhm. Und das ist mit Abstand, glaube ich, die am meisten zitierte und vorgelesene Geschichte von mir. Im neuen Buch habe ich eine Lieblingsgeschichte drin, das ist meine persönliche, eine Unterhaltung der Tiere in der Christnacht im Stall. Die können das ganze Jahr nicht reden. Mhm. Und in der einen Nacht wird einmal alles so besprochen, was passiert ist. Da ist Sau Grunzine dabei mit ihrem Mann Eberhard und den zwei Kindern. Häcksel und Wämmerl und die Gors Gorsalia und ich liebe die Geschichte.
Aber die Gors ist sauer, oder?
Die Gors ist sauer.
Warum ist jetzt die Gors sauer?
Weil sie keinen Bock hat. Das kommt in ihrer Geschichte vor. Also.
Ja.
Ja, ist so.
Ja.
Und weil es neidisch ist auf die Kuh.
Nein, weil sie keinen Bock hat.
Ja, genau.
Das muss man einfach so stehen lassen. Es ist das vierte Buch mit Weihnachtsgeschichten.
Das vierte jetzt? Buch, entstanden durch Dauerwunsch des Buchhandels, die sagen, du musst ein neues schreiben, gleich kennen schon alle vom dritten
das
Buch.
Das erste war 2004, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Vor 20
ja.
Jahren?
Ja.
Also 20 Jahre intensive Weihnachtsbeobachtung. Haben sich die Geschichten irgendwie verändert über die 20 Jahre? Oder könnte jetzt die Geschichte mit der Unterhaltung im Stall genauso im ersten Buch schon gestanden sein wie umgekehrt? Oder entwickelt sich da was?
Nein, die kannst du austauschen. Also man kann eine Geschichte im neuen Buch kann genauso gut im ersten drin gestanden sein. Aber ich bemühe mich halt natürlich um. Ich hoffe, dass es mir auch gelungen ist, dass ich mich nicht wiederhole. Also, aber es gibt da so viele Themen an Weihnachten. Also, und es geht ja nicht bloß um Weihnachten, es geht um Silvesterfeiern, es geht um Nikolaus, es geht um Schlittenfahren und Skifahren. Also es gibt Material.
Und es wird ja schon auch heutiger teilweise. Also jetzt kommt Social Media, kommt glaube ich relativ oft vor. Und
Social
Handys,
Media kommt
wird,
vor.
Das wird vor 20 Jahren noch nicht drin gestanden haben.
Ja, und eine Geschichte, die liegt mir auch sehr am Herzen. Vor 50 Jahren hat der Lehrer die Eltern einen Brief geschrieben, morgen fahren wir die Klasse 3b zum Schlittenfahren. Und alle haben sich gefreut und die Eltern haben gesagt, jawohl, zieht der Zipfelhammer, das habe ich nicht friert. Und heute schreibt der Lehrer einen gleichen Brief und dann kommen Elternbriefe. Also bitte kein Wettrennen. Mein Sohn hat eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Wenn er nicht gewinnen würde, das wäre nicht schön für seine Psyche und so weiter. Und über das machen wir natürlich auch lustig.
Mhm. Auch so über die Zeit und über den Zeitgeist.
Über die Zeit.
Man hat manchmal in letzter Zeit so bei älteren Showstars so den Eindruck, dass sie auch so ein bisschen sich selbst auch, weiß ich nicht, feiern dafür, dass sie aus der Zeit gefallen sind, dass man heute über nichts mehr Witze machen kann, vieles nicht mehr sagen darf und so weiter. Leidest du darunter auch?
Nein, leide ich nicht darunter. Ich habe eigentlich, ich sage jetzt einmal, bedenkliche Witze vom Gender angefangen über Randgruppen, Dasein und so weiter, habe ich eigentlich so gut wie nie gemacht. Und darum habe ich kein Problem damit. Wobei ich natürlich auch mit vielen d'accord bin, die sagen, also es wird teilweise schon übertrieben. Also die Sprachpolizei, ich weiß nicht, ob das alles sein muss.
So, aber hat denn Toni Laura auch schon mal einen Shitstorm abgekriegt? Oder sitzen bei dir im Publikum keine Leute, die das Wort verstehen, weil es zu äußern?
Nein, einen Shitstorm habe ich Gott sei Dank noch nie abgekriegt. Toi, 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 dreimal auf Holzkopfen. Ich habe bloß einmal eine vernichtende Kritik bekommen von einem Auftritt von einem Journalisten, der geschrieben hat, es ist ein Wahnsinn, wie man über so primitiven Humor so lachen kann. Und dann habe ich einfach nachgefragt bei einem, den ich kenne, der da wohnt in dem Ort, habe ich gesagt, kennst du den, der das geschrieben hat? Ich weiß auch nicht, das war doch ein schöner Abend und Leute haben gedacht, wieso schreibt denn der das? Dann hat er gesagt, Toni, das kannst du nicht wissen. Das ist ein freier Mitarbeiter und an dem Tag, an dem du da aufgetreten bist, an diesem Tag ist dem, ohne Schmarrnetzer, ist dem Frau davon. Und sagt er, der war furchtbar frustriert und dann muss er über einen lustigen Abend Kritik schreiben. Der hat halt auch nicht eingewirkt, habe ich gesagt, dann bin ich beruhigt. Also nicht, weil ihm Frau davon ist, sondern
ja,
dass ich nichts dafür kann.
Merkt man überhaupt über die Zeit weg hin jetzt, über die, seit Jahrzehnten machst du das ja, eine veränderte Erwartungshaltung bei den Leuten, wenn du irgendwo auftrittst, also der Comedy-Boom jetzt, die ganzen Streaming-Möglichkeiten, jeder kann sich jederzeit überall über welche Seite im Internet auch immer welche Comedy reinziehen. Macht das größeren Druck oder lachen die Leute seit Jahrzehnten bei dir auch immer über das Gleiche?
Genau, also macht mir keinen Druck, weil ich weiß, die Leute, die zu mir kommen, die wollen einfach einmal 2,5 Stunden sich hinsetzen und herzhaft lachen. Die wollen nicht groß sinnieren oder nicht groß analysieren, die wollen einfach lachen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, am meisten lacht der Mensch über Dinge, die er kennt. Mhm. Also wenn es die... Es war wahrscheinlich schon möglich, dass ich mich hier sitze und finde irgendeinen Schmarrn. Aber ich möchte immer ganz hart am Leben bleiben. Und natürlich musst du übertreiben, dass es lustig wird. Und zu mir haben wir so viele Leute gesagt, und das ist für mich ein Riesenkompliment, die gesagt haben, wenn sie sagen zu mir, also Toni, genauer, wie es das du sagst, genauer so ist. Das ist für mich eigentlich das größte Kompliment.
Das heißt, es hat sich noch niemand beschwert, weil er sich wiedererkannt hat in dem Buch?
Ja, beschwert noch nicht, aber es gibt eine Geschichte von mir, da geht es um den Kauf einer Hose, wie der übergewichtiger Mann, ein Wamper, der Mo, auf Oberfälserisch, eine Hosen kauft und braucht eine Zwischengröße, weil einem keine normale passt. Und natürlich ist eine hübsche Verkäuferin und man zieht einen Bauch ein, dass man gut ausschaut. Und wenn ich die Geschichte erzähle, dann lachen am meisten die dicken Männer. Und das freut mich dann. Weil wahrscheinlich, ich habe schon überlegt, rein psychologisch, wieso lachen die da? Wahrscheinlich, weil sie sich denken, schau her, dann Laura geht so auch so wie mir, so schlimm ist nicht.
Und die Geschichten, wie kommen die zu dir oder wie kommst du zu den Geschichten? Sind es eigene Erfahrungen teilweise auch oder auch
also
beim Hosenkauf?
Hosenkauf ist eigene Erfahrung, also kann mich noch gut erinnern. Ich weiß genau das Geschäft, da war meine Frau, da waren wir noch sehr jung verheiratet. Ich habe immer schon sehr barocke Figur gehabt. Und da kommt eine Verkäuferin und sagt zu meiner Frau folgenden Satz: Trägt der Gatte den Bund über oder unter dem Bauch? Haben wir gedacht, was ist das für eine Frage? Also sowas. Ne? Und dann sagt meine Frau meistens drüber. Also da stehst dann du daneben und denkst, da unterhalten sich jetzt zwei Viehhandler über irgendeine Sau oder was. Also, brutal.
Also so, das passiert tatsächlich.
Das passiert
man tatsächlich. Muss nur in die richtigen Läden in der Oberpfalz gehen.
Ja, genau.
Den Laden verraten wir jetzt nicht.
Nein, das machen wir nicht. Aber wie gesagt, das sind genau die Geschichten, die das Leben schreibt und über die können dann die Leute lachen.
Und dann stehen sie in deinen Büchern. Das heißt, jetzt zu Weihnachten gibt es Diät oder wird reinkaut?
Das ist natürlich eine fast schon frustrierende Frage, weil es gibt so viele gute Sachen an Weihnachten. Und ich bin am 7. September 1959 geboren und seit diesem Tag will ich abnehmen. Aber das haut nicht hin. Also das ist ganz komisch. Und Weihnachten ist eine ganz gefährliche Zeit, wenn Plätzchen gibt es und so gute Sachen gibt es. Ja. Und dann sollst du dann sagen, ich muss abnehmen. Es haut wieder nicht hin, ich weiß es jetzt schon.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Toni Lauerer erzählt Grimms Märchen auf Bayerisch.
Auch schon in der zweiten Auflage, gell? Jetzt gerade rausgekommen. Wie kommt man da drauf, die dringend jetzt Grimms Märchen auf Bayerisch zu übersetzen?
Da muss ich jetzt gestehen, da bin ich nicht drauf gekommen, sondern eine Mitarbeiterin des Verlags, wo ich bin, die hat gesagt, Mensch, Toni, was gab's denn? War das einmal eine Idee, Grimms Märchen in deiner Art bayerisch zu schreiben und natürlich humorvoll aufzumöbeln? Mhm. Und mir hat das auf Anhieb gereizt. Und ich habe gesagt, ich mache einmal einen Piloten und schreibe einmal über Schneewittchen. Habe ich 2-3 Seiten geschrieben. Da habe ich es geschickt. Dann hat es gesagt, der totale Wahnsinn, du musst das Buch schreiben.
Ja, viele sagen schwarze Pädagogik, die Grimms-Märchen, das geht ja, genau. Ist ja so brutal alles. Also bei dir ist das dann alles nicht mehr
brutal. Nein, brutal ist bei mir nicht. Und ich habe dann eine Lesereise gemacht durch Grundschulen in Oberpfalz und in Niederbayern. Und ich sage das, die Kinder haben gelacht und haben sich gefreut, wie ich dann das Rumpelstilzchen gemacht habe. Und die Prinzessin hat gesagt, heißt du vielleicht Hühnerbein, heißt du vielleicht Dieter Bohlen? Also... So Sachen kommen da drin vor. Und wir haben schon mehrere Großmütter erzählt, sie haben das Buch gekauft und den Enkeln wollten sie dann was vorlesen und dann haben sie nicht mehr lesen können vor lauter Lacher. Und das ist für mich natürlich eine Freude, wenn ich das höre.
Da gäbe es ja auch noch viel zu machen. Also wenn man in Richtung Weltliteratur denkt, was auf Oberpfälzisch alles, Asterix gibt es glaube ich schon, oder?
Gibt's auf Bayerisch gibt es das schon,
auf ja. Auf Bayerisch, aber auf Oberpfälzisch
nicht. Oberpfälzisch noch nicht, ne? Aber es stimmt, Weltliteratur, da kann man vieles noch machen.
Die Bibel?
Oh ja, das war gut.
Also fürs Alterswerk, wenn dann wenn's in Pension genau. Bist, weil das streut ja dann immer. Aber das mit den Märchen ist ja vielleicht auch Eigennutz, weil jetzt seit dem Jahr ist der erste Enkel da.
Richtig, ja. Unser Philipp ist da, genau, seit dem Jahr, seit März. Und jetzt kann man andere Aufgaben übernehmen, jetzt kann man Opa sein.
Bist du dann auch einer von den Großvätern, die da völlig entgrenzen, weil sie bei der übernächsten Generation alles viel besser machen wollen als bei den eigenen Kindern? Die drehen ja durch teilweise.
Ja, viel besser machen wollen, ja, das stimmt. Mehr Zeit haben als bei den eigenen Kindern, das stimmt. Und viele Bekannte von mir haben gesagt, da wirst du schauen, wie schön das ist, wenn du Opa bist und wir nicht so viel damit anfangen können, aber es ist noch schöner.
Mhm. Ja. Wird das dann auch mal ein komisches Buch, das Opa sein?
Ja, mit Sicherheit. Also der Verlag hat zu mir schon gesagt, also Toni, gell, mach da Notizen, das nächste Buch wird ein Opa-Enkelbuch.
Hast du so einen Zettelkasten, so einen ewigen für Notizen oder wie arbeitest du?
Da habe ich mein Büro im Schreibtisch drin, ist eine Schublade, da liegen wüste Zetteln mit allen möglichen Bemerkungen und wenn mir die Musik küsst, dann reise ich aus und dann wird was geschrieben. Momentan habe ich ein neues Theaterstück im Kopf, das 11. Grundthema soll sein, der Sohn eines Metzgers verliebt sich in eine Veganerin. Das ist die Grundidee und da kann man dann auch umeinander spinnen.
Man kann sich ein, zwei Sachen kann man sich denken, weil das zieht sich ja auch durch, so das Fleischessen, also Wurstsemmeln zum Beispiel kommen in deinen Büchern vergleichsweise oft vor.
Das stimmt.
Oder offenbar ist es wirklich so, habe ich in dem Weihnachtsbuch gelesen, dass also unter wie viel Würstel esst ihr so bei euch daheim am Heiligabend?
Ich muss dazu sagen, früher, weil seit die Kinder groß sind, kann ich mich nicht mehr durchsetzen. Jetzt ist dann eher Kichererbsen oder also was Veganes manchmal oder ein Fondue, aber meine geliebten Würst mit Kraut kriege ich nicht mehr. Aber die können wir dann anders mal machen. Mhm. Aber da hat es schon verschiedene gegeben. Da hat es Wiener gegeben, da hat es Pfälzer gegeben, da hat es Weißwürst gegeben. Geschwollene, ist das ein Begriff für München?
Geschwollene? Geschwollene? Habe ich schon gehört, ja.
Ja.
Wollwürst,
ja. Genau.
Ja.
Und der Kraut, das hat es früher gegeben, habe ich geliebt.
Was ist schiefgelaufen dann, dass die Kinder Veganer sind?
Also der Sohn nicht, aber die Tochter, ja, da ist nichts schiefgelaufen. Die wohnen beide in München und da ist es schon schicker als bei uns in der Oberpfalz, glaube ich. Wobei es bei uns auch schon Veganer gibt. Ich habe auch nichts dagegen, um Gottes Willen. Ich mag die Sachen auch sehr gern. Also wir waren vor kurzem in München bei einem Inder, haben wir vegan gegessen. Das war klasse, wirklich. Rote Beete, Kichererbsen und was es gibt.
Schweinsachsen.
Schweinsachsen, ja. Indische Schweinsachsen natürlich.
Dann wird es also jetzt das erste Weihnachten mit Enkel.
Ja.
Oder nicht?
Ja, das erste, ja, ob es kommen, weiß ich nicht, weil es zeitlich ausgeht. Aber das wird das erste mit Enkel, also man wird zumindest jetzt nach dem Feiertag, wenn es jetzt morgen nicht hinhaut, nach dem Feiertag noch werden wir es aus München holen, die eine in München.
Mhm. Gibt es in dem Weihnachten ist ja alles wahnsinnig eingefahren und Rituale und es muss ja immer so sein wie immer. Gibt es da bei dir einen Moment, irgendein ja, Ritus oder was auch immer, wo du merkst und spürst, okay, jetzt ist soweit, jetzt ist Weihnachten?
Das ist eine ganz gute Frage. Also ich merke zum Beispiel am Supermarkt, jetzt kommt bald Weihnachten, wenn ein bestimmter Bereich abtrassiert wird und Christbäume stehen drin. Dann weiß ich, aha, das dauert nicht mehr lang. Ja, das sind äußere Kennzeichen. Und dass jetzt ein Heiligabend ist und so weiter, das merke ich, wenn das gute Geschirr am Tisch steht und das gute Besteck am Tisch steht und es gibt irgendwas, was wir normal nicht essen, zum Essen. Schön angerichtet mit Salat. Und natürlich essen wir normal auch schön, aber das weiß, wir haben alle einen großen Kübel.
Jetzt wird es schon wieder schwierig, wie vorher beim Hochzeitstag. Jetzt wird es wieder schwierig bei den Kochkünsten der Frau.
Und es gibt dann Wein zum Beispiel zum Essen. Also so logisch essen wir normalerweise nicht. Und beim Mittagessen ein Wein, beim Abendessen eigentlich auch nicht. Aber am Heiligen Abend, da gibt es dann einen Wein, einen guten Wein.
Mhm. Und dann das nächste Weihnachten, 2025, es wird dann anders, oder?
Das wird anders.
Das erste Weihnachten dann als Rentner.
Richtig, als Pensionist sogar, weil ich
Beamter, Pensionist, Verzeihung.
Genau. Ja, an das muss ich mich wirklich gewöhnen. Ich habe einen Termin schon ausgemacht mit der Ibelbühne München für nächstes Jahr im Dezember. Und ich habe mir dann überlegt, jetzt Moment, wie mache ich denn das? Bleibe ich über Nacht in München, weil ich muss dann in der Früh ins Büro, ins Rathaus. Und dann haben wir gedacht, ich muss nicht ins Büro. Ab 1. Dezember 25 bin ich Pensionist. Also an das muss ich mich gewöhnen, dass ich in der Früh um 8 Uhr im Büro sein muss. Das ist dann vorbei.
Hm.
Aber das wird auch schön.
Ja, jetzt gerade klingt es schön und lustig, aber wie baust du vor, dass du dann nicht doch in ein Loch fällst? Weil du bist jetzt auch 8 Stunden am Tag einfach ausgefüllt davon. Also auch wenn du die ganzen anderen Sachen trotzdem machst.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kriege das auch mit im Bekanntenkreis. Wenn du kein Hobby hast und keinen großen Freundeskreis und irgendwas engagiert bist bei keinem Verein oder politisch und ist dann die Arbeit weg, dann fallst du in ein Loch, habe ich schon festgestellt. Da haben manche hart am Frust dann dran gewesen, aber die Gefahr besteht bei mir nicht. Also ich bin ein begeisterter Schafkopfer und Skatspieler nach wie vor, das würde ja bleiben, solange ich geistig in der Lage bin. Mein geliebtes Radl, ich fahre alle Tage Minimum eine Stunde Radl, manchmal meistens 2. Das würde ich auch beibehalten, so Gott will und ich noch weiterfahren kann und gesund bleibe. Und die Ideen, die in meinem Kopf rumschwirren, angefangen von einem Drehbuch, das ich mal schreiben möchte, ich wollte immer schon ein Drehbuch fürs Fernsehen schreiben. Ein neues Theaterstück, neue Bücher, also das Loch, in das ich fall, das gibt es nicht.
Das muss erst gegraben
werden. Ja, das muss erst gegraben werden, genau.
Und da lassen wir uns noch viel Zeit. Toni Laura, vielen Dank für den Besuch am Tag vor Heiligabend. Dankeschön für die Visite bei 1 zu 1 in Bayern 2 und ein frohes Fest wünsche ich dir und der Familie.
Ich danke dir für die Einladung. Es war ein großer Spaß heute und ein großes Vergnügen. Und ich wünsche dir, deinen Lieben und allen Hörern alles, alles Gute und nächstes Jahr vielleicht nicht ganz so ein nasches Jahr und auf jeden Fall ein friedlicheres. Das war mein größter Wunsch.
Und nächstes Jahr spätestens zum Nachlesen alle Jahre zwieder vergnügliche Weihnachtsgeschichten von Toni Laura.
Viel Spaß beim Lesen.
Ein Podcast-Tipp noch. Immer, einen haben wir gerade da gehabt, den Toni Laura, aber es gibt noch viel mehr. Immer diese Bayern, wobei Bayern da eher im Plural gemeint ist, weil bayerische Extrawürste, um die geht es da zum Beispiel, wo und warum Bayern in vielen Entscheidungen anders abgebogen ist als andere kleine Bundesländer, welche Auswirkungen das bis heute hat, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, immer diese Bayern.